360 Grad von Chef zu Chef.
Der Unternehmer-Podcast der VR Bank Würzburg. Rund um Unternehmen, Bank und Finanzen.
Gemeinsam Zukunft gestalten. Risiko, hätte der Wim Tölke gesagt in der Sendung. So als klassischer Mittelständler hat man ja Risiken, die man gar nicht kennt, die plötzlich aus dem Internet auftauchen, sogenannte Cyber Risk oder Cyber Crime. Bedrohungen aus dem World Wide Web, die uns als Mittelständler schon mal einfach auch den falschen Knopf gedrückt, den ganzen Laden stillstehen lassen. Genau darüber reden wir heute mit Daniel Krüger von der R&V-Versicherung zum Thema Cyber Risk. Was kommt da auf uns zu? Was können wir tun? Wie gehen wir damit um? Was sind denn die Risiken? Was kostet uns das zur Not? Und was können wir denn als Mittelständler von vornherein dagegen tun, dass wir erst gar nicht erst still gestanden werden? Also erstmal herzlich willkommen, Daniel Krüger bei uns heute hier im Podcast.
Ja, vielen Dank. Freue mich hier zu sein.
Ja, du bist Underwriter bei der R&V-Versicherung. Ja. Frage nochmal, weil unsere Zuhörer wahrscheinlich mit Underwriter nicht so viel anfangen können. Was genau ist denn ein Underwriter?
Naja, also der Underwriter, das steckt ja so ein bisschen im Namen schon, der unterschreibt, ne? Also ich sitze den ganzen Tag da, unterschreibe sozusagen, aber nee, Spaß beiseite, der Underwriter legt im Prinzip Risiko aus, also im Prinzip Risikoversicherungssummen aus, man schaut sich das Risiko vom Kunden an und stellt individuellen Versicherungsschutz aus. Also so viel Underwriten im Sinne von unterschreiben ist es dann tatsächlich auch wirklich gar nicht, es ist dann wirklich eher um individuellen Versicherungsschutz basteln für Firmenkunden.
Also ich hätte mal so jetzt mit dem Laienverdacht gedacht, du schreibst die Risiken, die R&V einkauft.
So kann man es ungefähr sagen, ja.
Das ist ja auch schon spannend. Das Motto, trauen wir uns das oder trauen wir uns das nicht.
Irgendwo steht auf jeden Fall meine Unterschrift.
Genau. Als Unternehmer trauen wir uns ja tatsächlich jeden Tag ins World Wide Web. Wir kriegen Millionen von Mails. Alle haben Webseiten online. Und manchmal kommen ja Leute auf dumme Ideen. Die sitzen irgendwo in fremden Ländern und meinen, sie müssen uns irgendwie den Laden lahmlegen oder irgendwie Fördermittel beantragen, überweisen Sie mal bitte 1 Million Bitcoins und was sind denn so typische Schadensfälle, die du aus dem Tagesalltag von Cyber Risk und Cyber Crime kennst?
Also die typischsten Schadenfälle, da gibt's wirklich einige Beispiele, also der Vorstellungen sind da wirklich wenige Grenzen gesetzt, was mittlerweile alles für Angriffsszenarien und Angriffsvektoren existieren.
Die sind wichtig, die wollen wir alle wissen.
Die wollen wir alle wissen, wir gehen sie alle durch, 1748 sind es. Nein, ich sage jetzt mal so, die Hauptangriffsvektoren in den letzten Jahren sind Schwachstellen in Software. Also jeder kennt es, jeder benutzt Software von namhaften Herstellern oft und auch namhafte Hersteller haben dann manchmal Schwachstellen in ihren Systemen. Das ist natürlich heutzutage, sind diese Schwachstellen übers Internet auch zu finden. Und das betrifft auch zum Beispiel Operational Technology, also zum Beispiel die CNC-Fräsmaschine, die bei mir im Betrieb steht. Okay. Ja, das ist ja nicht mehr alles nur analog, sondern die hat ja häufig auch digitale Elemente.
Schnittstellen.
Schnittstellen, genau. Und sobald so ein Gerät, ich bleib jetzt mal einfach bei dieser CNC-Fräsmaschine, irgendwie eine digitale Schnittstelle hat und es in irgendeinem Netzwerk unterwegs ist, dann kann es auch von einem anderen gefunden werden, der das eigentlich nicht finden soll, das Gerät. Und dann kann er es manipulieren.
Also wenn da einer wirklich systematisch darauf spezialisiert ist, Schwachstellen zu finden, würde er jetzt diese Schwachstelle in der Software dieser CNC-Maschine finden und was würde er damit machen?
Tja, der würde dann möglicherweise die so manipulieren, dass da irgendwelche gefrästen Stücke nicht mehr so rauskommen, wie es der Nutzer eigentlich wollte. Man kann das natürlich auch komplett lahmlegen, das System, dass es gar nicht mehr funktioniert.
Also wir machen jetzt einfach eine ganze Charge-Ausschuss oder ein nicht mehr wiederherzustellender Fehler. Und das heißt, wenn ich meine DIN 9001 folgende erfüllen muss, weil ich Vorlieferant in der Automobilindustrie bin, dann wird das richtig, richtig, richtig teuer.
Genau, und du sagst es, und das ist jetzt ja nur ein kleines, spezielles Beispiel für
ein
totale...
Ein gutes Beispiel, weil mit der E-Mail und da hängt eine Schadsoftware drauf und ja. Der Trojaner, der sich Wein fräst, das kennen wir an wie alle. Aber das mit der CNC-Maschine, die wie im Web mit wem auch immer kommuniziert... Und darüber machen wir mal kurzen Schaden. Das ist ja krass.
Das passiert tatsächlich in der Realität. Du hast jetzt gerade erwähnt, auch das mit den E-Mail-Anhängen. Das ist natürlich hat man das mittlerweile häufiger schon mal gehört, dass das passiert, aber das ist auch ein All-Time-Classic eigentlich. Das passiert auch immer noch total oft. Was auch total häufig ist, dass irgendwelche Netzwerke, die ich nutze, virtualisierte Netzwerke oder physische Netzwerke, aus irgendeinem Grund von außen erreichbar sind, obwohl sie das gar nicht sein müssten. Also von auch Externe können dann irgendein Netzwerk erreichen, obwohl sie es eigentlich gar nicht machen sollen. Was man auch nicht vergessen darf, ist der ganze Punkt Social Engineering. Nicht? Also die Maschinen an sich, das ist das klassische Engineering, aber wir, die da vorne dran sitzen, sind ja soziale Wesen und man lässt sich ja durchaus auch manipulieren. Das nennt man dann Social Engineering. Das ist, wenn dann jemand anruft und sich als dein Chef ausgibt und sagt, hier, ich brauche mal irgendwie für einen Unternehmenskauf ganz schnell eine 500.000 überwiesen.
Ach so.
Das sind alles Fälle.
Ein netter Schaden.
Okay. Das ist auch ein netter Schaden, der dann passiert, aber das sind natürlich alles Fälle, die wirklich ins Geld gehen können. Und da haben wir es jetzt ja gerade nur angekratzt, was überhaupt technisch möglich ist.
Das heißt, mit KI manipulierten Stimmen hört sich an wie, Kinder kennt man ja so, die Oma ruft an oder der Enkel ruft bei der Oma an und braucht mal gerade 500 oder 5000 Euro, wenn man irgendwie in Griechenland beim Treppenfest sitzt. Aber beim Unternehmen, ich brauche mal gerade 100.000 Euro für den Lieferanten auszulösen. Okay.
Ja, das sind also alles Sachen, die passieren und da gibt es die wildesten Geschichten. In der Praxis ist ja immer so ein bisschen die Problematik eigentlich, als Unternehmer jetzt, wenn ich da mein mittelständisches Unternehmen habe, zu erkennen, was ist denn da jetzt eigentlich gerade passiert? Also mein PC funktioniert nicht, okay. Mhm. Oder irgendein System, irgendeine Operational Technology, irgendwas funktioniert nicht. Man muss ja unterscheiden, spreche ich von einem IT-Notfall oder spreche ich von einem IT-Sicherheitsvorfall? Also ich in der Cyber-Risk, wenn ich was versichern will, Versicherungsschutz ausgeben will, ich rede immer von IT-Sicherheitsvorfällen. Weil ein IT-Vorfall kann ja einfach sein, der Netzwerkstecker steckt nicht, da geht halt der PC nicht an. Das ist auch ein IT-Notfall im Prinzip, wenn ich den Rechner
ausgefallen oder was auch immer.
Was auch immer, genau. Aber es ist nicht immer jeder IT-Notfall auch ein Cyberangriff. Das muss man nur unterscheiden. Das ist den IT-Spezialisten ganz wichtig, auch in der Nomenklatur, dass man das unterscheidet, ist wichtig, weil diese Cyber-Vorfälle, das hat ja die Folge, dass man das selbst gar nicht unbedingt weiß. Ist es jetzt ein IT-Notfall oder ein Cyber-Vorfall? Weil der Unternehmer, okay, der sieht ja einfach nur das Ergebnis. Aber was jetzt genau passiert ist, das weiß der nicht.
Es sei denn, die Lösegeldforderung ist schon gleich.
Wenn die Lösegeldforderung sofort aufploppt im Bildschirm,
wissen wir das.
Zahlungsziel sofort, 250.000 Bitcoin, klar, dann ist es ein starker Indiz in die Richtung, dass es Ransomware-Angriff ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass einfach technische Fehlfunktionen in irgendwelchen Komponenten vorhanden sind. Aber Leute, darauf will ich gerade hinaus, das ist der Punkt, Leute, die das erkennen können, sind IT-Forensiker. Also IT-Sicherheitsdienstleister.
Also Begriffe gibt. IT-Forensiker.
Genau, genau. Das ist nichts großartig anderes wie in der Welt der Kriminalität an menschlichen Körpern, kann ich eben auch Systeme forensisch untersuchen und herausfinden, okay, ist es jetzt ein IT-Notfall, weil wirklich der Stecker nicht steckt, oder habe ich vielleicht jemanden im System sitzen, der mich gerade ausspioniert, der mich gerade erpressen will oder der gerade was Größeres vorbereitet?
Müsste man ja quasi jetzt noch zwei Fragestellungen mal einbiegen. Die eine wäre, was ist denn da jetzt auch so der wirtschaftliche Schaden dahinter? Ich glaube, mit der fangen wir mal an. Und danach sollte man mal gucken, wenn ich so einen Schaden habe, was, oder wenn ich so einen Stillstand habe, was mache ich denn dann? Fangen wir mal an, ein bisschen auch zur Sensibilisierung. Über was für Summen reden wir denn da? Wenn da einer in Anführungszeichen anruft zu sagen, ich würde dann Ihre Daten auch wieder freigeben gegen entsprechende Einzahlung von Bitcoins auf irgendein fremdländisches, wie auch immer, Transfermedium.
Auf ein Wort.
Also die Zahlen, die Forderungen, das kann natürlich total variieren. Das hängt mit ganz vielen Faktoren zusammen. Wie professionell ist die Gruppierung unterwegs, die mich gerade erpresst? Mittlerweile muss man schon auch davon ausgehen, dass diese Forderungen recht hoch sind. Also das sind schon häufig auch sechsstellige Beträge. Aber die Angreifer kennen ja, wenn sie im System sind, auch schon so ein bisschen das Unternehmen. Also die werden jetzt nicht von einem Malermeister aus Untertupfing 250.000 US-Dollar in Bitcoin fordern.
Weil er die sowieso nicht zahlen kann.
Richtig, genau.
Aber das in einem 100-Mann-Betrieb kann man die ja schon mal...
Durchaus kann man das in einem größeren Betrieb schon fordern und dafür leisten die ja auch diese Spionagevorarbeit, um eben zu gucken, okay, was zahlen die normalerweise für Rechnungen zum Beispiel? Was haben die für einen Wareneingang, Ausgang? Mit welchen Summen hantieren die? Und dann wird das halt maßgeschneidert.
Was, glaube ich, wichtig ist auch für unsere Hörer, mal zwischen den Zahlen rauszuhören, der ist kein Zufall, sondern das ist System.
Das ist System, da stecken organisierte Verbrecherbanden hinter und das ist mittlerweile wie ein eigenes Business. Das ist wie in so einer parallelen Schattenwelt, dieses ganze Business Ransomware, gerade diese Erpressersoftware, da brauche ich auch mittlerweile gar keine großen IT-Kenntnisse. Es gibt im Internet sogenannte Ransomware as a Service, heißt das, da gibt es einen Baukasten.
Nee.
Da kann ich hingehen und sagen, also okay, ich will jetzt da hier meinen Nachbarn erpressen und baue mir mal eine Ransomware. Und das ist wirklich mit minimalen Kenntnissen, kann man sich das einfach zusammenzimmern lassen. Das kostet natürlich dann auch Geld, ne? Also das ist dann wie so ein Subunternehmer in diesem Cyberbusiness, dieser Ransomware as a Service.
Aber als Investor in sein Business nach dem Motto, kaufe ich mir mal und damit kann ich alle möglichen Leute
erpressen. Genau, der eine kauft sich seine Softwarelösung für sein Unternehmen ein, der andere kauft sich die Ransomware ein, um den dann zu erpressen.
Nee, da fällt einem ja echt nichts mehr ein.
Ja.
Also da ist kein Zufall, sondern die Leute sind gezielt auf der Targetliste gezielt, da wollen wir was holen. Und dann, wenn ich das richtig mit dem CNC-Beispiel mal übersetze, und dann wissen wir auch ganz gezielt, wo wäre denn der Schwachpunkt, wo wir ansetzen.
Also grundsätzlich, wenn wir jetzt über das Thema Best Practice sprechen, wie kann ich irgendwie als Unternehmen, was kann ich machen? Weil anscheinend, ich weiß, ich bin auf irgendeiner Zielliste, aber ich muss jetzt ja auch irgendwas machen können dagegen. Und das kann man in der Regel schon machen. Es gibt nicht so richtig pauschalisierte Maßnahmen, die einen vor jedem Cyberangriff schützen. Aber was man grundsätzlich immer machen kann, ist eine vernünftige Backup-Strategie sich aufbauen. Das hatte ich im Vorgespräch schon angeteasert, da gibt es eine 3-2-1-1-0-Regel.
Genau, die sollte man mal noch besprechen.
Die sollte man noch mal besprechen, vielleicht kannst du sie ja noch auswendig.
Ja, zumindest habe ich es verstanden. Du brauchst 3 Sicherheitskopien auf 2 Systemen und eine im...
Möglichst fern vom Unternehmenssitz, eine möglichst oder am besten offline und 0 Fehler in den Backups.
Genau, ach, das war die 0
Fehler. Dass man dann eben also sagt, okay, die Backups muss man auch mal regelmäßig testen, den Wiederanlauf testen. Wenn ich das mache, heißt das ja nicht, dass ich nicht mehr angegriffen werden kann. Aber das heißt, dass ich zumindest im Falle des Angriffes eine Möglichkeit habe, dem zu begegnen. Und zumindest kann ich auch meine Wiederanlaufzeit reduzieren. Die liegt durchschnittlich bei 3-5 Wochen.
3-5 Wochen?
Ja.
Das ist ein Wort.
Also das
wenn man
eine
Produktion hat oder ein Handelsunternehmen oder ein Dienstleister und hat jetzt 3-5 Wochen Systemstillstand.
Dann kann es schon mal sein, dass man von dem Thema, habe ich noch ein Backup zu dem Thema, wo es der nächste Insolvenzantrag kommt. Das kann schon recht schnell und wirklich ins Geld gehen. Wie gesagt, mit einer Backup-Strategie und diesen physisch und logisch getrennten Backups kann ich natürlich sagen, okay, ich habe dann vielleicht einen etwas älteren Datensatz, aber ich komme wieder in den Betrieb, den kriege ich wieder zum Laufen.
Ich glaube, das müssen wir nochmal für unsere Hörer zusammenfassen. Also einer der Notfallstrategie, quasi Prophylaxe, Vorsorgesysteme wäre, macht 3 Arten von Sicherungen auf mindestens 2 Systemen. 1 ganz weit weg vom Unternehmen, irgendwo im virtuellen Netz oder jetzt nicht verbunden, auf ganz zur Not so Dinge wie Bänder,
genau,
die man nach Hause nimmt und in Safe liegt. Und 0 Fehler im Backup, damit wir auch nicht den Virus oder den Trojaner mitkopieren. Und den haben wir
das dann zum überall. Einen und damit ich zum anderen einfach auch den Wiederanlauf als Prozess mal übe. Das kann ja auch nicht schaden zu wissen, okay, ich gehe das jetzt einfach mal durch. Habe ich da überhaupt einen Notfallplan? Das wäre nämlich die nächste Präventions-Best Practice, dass ich mir einfach mal Gedanken mache vorher. Ja, was passiert denn im Notfall? Wie bin ich denn aufgestellt? Habe ich das vielleicht mal irgendwo niedergeschrieben, einen implementierten Notfallplan, was ich machen muss? Und habe ich den im besten Fall dann auch schriftlich und ausgedruckt in irgendeinem Leitsordner, nicht als PDF auf dem Desktop? Weil wenn natürlich der PC platt ist, dann kann ich das ja auch nicht mehr aufrufen.
Also ich weiß hier, ein Verbundunternehmen, die Schwäbisch Hall Gruppe, die macht einmal im Jahr, machen die ein Wochenende Notfallübung. Die haben ja in etwa 20 Millionen Bausparkunden. Die fahren alle Systeme auf 0 runter und die sportliche Übung ist, in 24 Stunden 20 Millionen Konten wiederhergestellt zu haben.
Ja.
Das haben wir jetzt im Mittelstand nicht so, aber um die Dimension mal zu betrachten, also wenn wir jetzt 2000 Kunden hätten oder 20.000, ich würde sagen, das ist eine sportliche Übung.
Das ist eine ziemlich sportliche Übung und es ist ja jetzt auch nicht gesagt, dass man da jetzt gleich alle diese in diesem Merksatz vorhandenen Zahlen sofort erfüllen muss, aber man muss sich einfach mal mit dem Risiko beschäftigen und echt überlegen, okay, wie sehen meine Backup-Datensätze aus? Was habe ich überhaupt schon gemacht? Wie alt ist das? Wo liegt das? Also wenn ich...
Wer hat Zugriff?
Wer hat überhaupt Zugriff? Muss derjenige, der Zugriff hat, auch überhaupt Zugriff haben? Solche Sachen muss man sich fragen und das kann man ja dann verbinden, indem man einen Notfallplan aufstellt und sich eben überlegt, okay, Vorgehen im Notfall, ein Prozess, was muss ich machen?
Bleiben wir mal in der Prozesskette. Also jetzt haben wir geübt und es ist aber trotzdem passiert. Was ist denn der Next Step?
Das ist eine interessante Frage, weil häufig ist es so, es gibt nicht so die klassische Blaupause, dass ich sage, ich habe diese Maßnahme, damit kann ich jeden Cybervorfall wie einen normalen Prozess abarbeiten. Das ist ja nicht so. Woran man sich orientieren kann als Unternehmer ist den Anforderungen des BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.
Okay.
Die haben sich mal Gedanken gemacht, wie man sich so generisch einem Cybervorfall nähern kann. Und die sagen, okay, ihr müsst eigentlich parallel auf zwei Ebenen fahren. Mhm. Ihr müsst einmal auf der technischen Ebene fahren und auf einer organisatorischen Ebene. Mhm. Die technische Ebene, gut, das wird meistens der Unternehmer nicht selbst machen, sondern in der Regel hat man die
IT-Dienstleister.
Der IT-Dienstleister die Kompetenz ja ausgelagert, aber man sagt halt, okay, also erster Schritt nicht mehr mit privilegierten Nutzerkonten oder Administrationskonten im infizierten System anmelden. Das ist schon mal so der erste Schritt. Das kann man
damit
schon mal direkt machen.
Damit die nicht auch noch infiziert werden.
Damit die nicht auch noch betroffen und kompromittiert werden. Dann kann man auch sagen, okay, direkt sofort die Backups überprüfen. Zur Not die Backups vom System trennen, falls sie noch sauber und integer sind.
Okay.
Und natürlich sollte man auch generell die betroffenen oder potenziell betroffenen Systeme vom produktiven Netzwerk trennen. Manchmal ist ja nicht alles schon infiziert, aber man sollte es zumindest versuchen, die Netzwerke zu trennen, dass nicht noch mehr der Schadcode sich verbreiten kann im Netzwerk.
Okay, wichtiger Hinweis. Mhm.
Und das ist natürlich jetzt, wie gesagt, das sind jetzt alles Technikspezifika, das macht dann jemand, der sich da richtig mit auskennt. Aber ich als Unternehmer muss ja auch irgendwas machen in der Zeit, wenn der mein IT-Mensch arbeitet. Und ich kann natürlich den organisatorischen Part übernehmen. Ich kann mir dann sagen, okay, wen muss ich denn jetzt alles informieren? Meine Mitarbeiter, wissen die alle Bescheid? Ja, auch die im Homeoffice, wissen die schon? Bloß nicht mehr anmelden in dem und dem System oder in der und der Software. Brauche ich vielleicht einen Krisenstab? Wer soll in diesen Krisenstab? Werden bei mir extrem viel personenbezogene Daten verarbeitet?
Weil das sind ja spannende Fragen. Da hätte ich jetzt so als ehemaliger Mittelständler mit damals 20 Leuten, hätte ich jetzt gleich so die Adrenalinwelle im Kopf zu sagen, oh Gott, wir waren so klein, wir hätten diesen Krisenstab nicht. Aber angenommen, ich wäre jetzt, und es wäre heute, und wir wären jetzt zufällig bei euch mit Cyber Risk versichert, gibt es das eine Hotline?
Ach übrigens, das wäre noch wichtig.
Es gibt eine Hotline, das ist mittlerweile bei jeder Cyberversicherung so, dass man immer Zugriff hat auf die eingangs schon erwähnten IT-Sicherheitsdienstleister, also die Forensiker, die sich dieses Thema angucken. Das ist natürlich was, was man auch sofort machen sollte.
Also die fräsen sich ja sofort ins System und
die
sagen,
gucken ja, sofort, Achtung, die technische Ebene gehen die sofort durch. Die gucken wirklich sofort, okay, was ist passiert, die können das auch analysieren und sich damit auseinandersetzen. Wichtig ist da nochmal die Unterscheidung, da rate ich auch jeden Unternehmer dazu, sich mal genau zu hinterfragen, die Beziehung zum jetzigen IT-Dienstleister nochmal genau zu hinterfragen und zu gucken, was für ein Leistungsspektrum bietet der an. Weil es ist ein Unterschied, ob ich ein IT-Dienstleister bin oder ein IT-Sicherheitsdienstleister.
Okay. Also das wäre jetzt in meinem etwas manchmal naiven Kopf, das wäre die 110 wie bei der Entführung. Was soll ich denn jetzt machen? Da habe ich die Hotline zur Polizei und sage, soll ich es Lösegeld zahlen oder nicht? Jungs, kommt mal her, macht mal. Bitte keine Polizei einschalten. Das habe ich jetzt so gerade im Kopf aus irgendwelchen Tatortfilmen und sonst irgendwie. Also die Kleinen unter uns, die haben ja nicht eine Profi mit wie viel auch immer Leuten besetzte IT-Abteilung,
genau.
Sondern wir... Das hört sich jetzt despektierlich an. Wir basteln so für uns und im Tagesalltag, aber das wird so nebenbei, hat man das auch noch.
Klar.
Dann hätte ich jetzt meine 110-Nummer, würde bei meinem Cyber-Risk-Versicherer anrufen und sagen, du, irgendwie Schaden, wie geht denn das? Und dann würden die Jungs aus der IT erstmal gucken, wo ist denn, also Forensiker, wo ist denn der Schaden überhaupt und ist das einer von Angriff oder ist das einfach nur ein Defekt?
Also der Unternehmer würde direkt bei den Forensikern anrufen.
Okay.
Das ist nur, die sind immer nur einen Anruf 24/7 entfernt und lässt sich dann da sofort helfen. Klar, da hast du natürlich recht, das hat nicht jeder eine riesen Forensikabteilung. Das kann man auch nicht erwarten, weil das ist ja nicht der Unternehmenszweck, eine Forensikabteilung zu finanzieren bei den meisten. Deshalb kann man sich ja diese Leistung unter anderem über eine Cyberversicherung einkaufen. Dass ich sage, okay, ich komme, abgesehen von der Versicherungsleistung, die jetzt mal ausgeklammert, ich komme vor allen Dingen an diese Forensiker ran. Ich kann auch so an die rankommen.
Ja, weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Versicherungen haben ja immer so ein bisschen, zumindest bei Unternehmern immer so ein bisschen so.
Sag's ruhig.
A little bit smelly. aber da geht es ja noch gar nicht um die Schadensregulierung in Euros, sondern da geht es um Schadensminderung, Erste-Hilfe-Maßnahmen zu sagen, wie komme ich denn jetzt wieder aus dem Dilemma?
Genau, ganz richtig. Das muss man auch vielleicht nochmal betonen. Also die Cyberversicherung kann man nicht so als klassische Schadenversicherung verstehen, so wie die Kfz, wo ich sage, ich habe einen Schaden, irgendwie mir ist einer ein Tesla gefahren und dann muss ich das melden und dann wird das
nach...
Ist
eine Beule drin, müsst ihr bezahlen. Ist
eine Beule drin und dann kommt dann nach 16 Wochen irgendwann der Betrag um selbstbehalt gekürzt.
Ja, genau.
So, so kann man ja der Cyberversicherung...
Andere Party.
So kann man der Cyberversicherung halt nicht vorgehen. Da geht es ja um die Soforthilfe. Und deshalb ist das wie so eine Art Serviceprodukt zu verstehen, dass man sagt, okay, also die Versicherungsleistung, klar, später in der Wiederherstellung brauche ich ja auch finanzielle Unterstützung, dafür ist das da, aber ich habe natürlich, in erster Linie brauche ich erstmal Hilfe im Notfall.
Also erstmal 110 anrufen.
Erstmal 110 und da geht es auch gar nicht darum, dass dann irgendwie der eigene IT-Dienstleister, den man bisher hat, dass der dann nichts mehr machen, dass der um sein Geschäft fürchten muss, darum geht es überhaupt nicht. Es geht einfach nur darum, dass man sagt, okay, die Forensik, das machen wirklich forensische Profis. Und für die Wiederherstellung ist ja dann auch ein normaler IT-Dienstleister.
Erste Hilfe. Ich glaube, das war schon mal ein wichtiger Ausflug. Was wäre denn der, also erste Hilfe-Anruf und dann, was ist der nächste Step? Jetzt haben die Forensiker was gefunden oder nichts gefunden. Was ist denn jetzt, du hattest eben so Sachen mit Krisenstab und Adminrechten und was sind denn dann so die normalen?
Das sind die ganzen Ebenen, die ich dann eben durchgehen muss auf organisatorischer Seite. Ich muss natürlich gucken, das hatte ich gerade auch schon angefangen zu erwähnen, das Thema Datenschutzverletzung, ja, personenbezogene Daten, DSGVO. Da geht's Meldefristen. Da muss ich total aufpassen, dass wenn ich eine Datenschutzverletzung habe, weil zum Beispiel Mitarbeiterdaten, personenbezogene Daten, irgendwelche anderen personenbezogenen Daten
stehen plötzlich im Netz,
sind plötzlich erreichbar, das muss ich melden und zwar innerhalb von 72 Stunden nach Bekanntwerden.
Da haben wir ja die netten Durchgriffshaftungen für Geschäftsführer. Für den Kram hafte ich ja persönlich mit privatem vollem Vermögen.
Genau.
Ist auch kein Witz.
Ja, nee, weiß ich. Und es ist nur umso dringender, dass man eben im Notfall sich auch organisatorisch dann um die Sachen bemüht und dann Experten hat, die das Technische machen. Und ansonsten muss man immer sicherstellen, dass wirklich alle Angreifer aus dem System raus sind. Ne? Ohne jetzt in totalen Tech-Talk abzudriften. Das ist halt was die Profis dann machen. Und bevor ich mit der Wiederherstellung anfange, muss das wirklich sichergestellt sein. Das wird überprüft, das wird beobachtet. Und dann kann man anfangen, die Backup-Datensätze wieder einzuspielen. Oder wenn man sie nicht hat, halt manuellen Aufwand versuchen, die Systeme wiederherzustellen. Und das dauert dann halt extrem lange.
Was ist denn, wenn da tatsächlich Lösegeldforderungen auftauchen? Weil jetzt kann man wahrscheinlich da auch nicht Universalantwort geben, aber so mal ein Trend. Wird dann eher empfohlen zu zahlen oder nicht zu zahlen, das drauf ankommen zu lassen?
Das ist total schwierig, weil auf der einen Seite der Unternehmensinhaber, der mit so einer Lösegeldforderung konfrontiert ist, der will ja seinen Betrieb wieder zum Laufen kriegen.
Schon.
Das ist ja schon, wenn man erpresst wird, schon auch nicht zu unterschätzen, auch was das mit einem macht.
Ja.
Aus rein technischer Perspektive kann man von der Lösegeldzahlung aber immer nur abraten. Weil die Angreifer merken sich das ja auch. Ja, bei dem haben wir Geld gekriegt, da bleiben wir doch gleich drin.
Das ist wie beim Hund beim Leckerlis.
Wenn ich
ein Leckerli kriege für das, was ich tue, mache ich das nochmal.
Richtig, genau. Die streuen dann so ein paar Brotkrumen hin, dass es aussieht, als wären sie weg, geben auch Datensätze zurück. Meistens kriegt man nicht mal alle Daten zurück, sondern nur so im Schnitt. Da gibt es Statistiken so um die 60% bis 65% der Daten, die man zurückhält. Die anderen sind dann halt verschütt gegangen, ist dann halt so. Und der Angreifer bleibt im System und meldet sich dann gerne nach einem Jahr wieder, wenn er wieder sich einen Urlaub finanzieren muss oder irgendeinen anderen finanziellen Bedarf hat.
Apropos, wir kennen uns ja schon.
Wir kennen uns ja schon. Oh, das hat ja beim letzten Mal so schon gut, so super funktioniert. Lass uns das doch wiederholen.
Ich würde die Summe nur erhöhen, nicht verdreifachen. Okay.
Und das ist natürlich ein Grund, wo man sagt, okay, Lösegeldzahlung schwierig und da gibt es auch noch einige rechtliche Aspekte, die noch ein bisschen ungeklärt sind bei diesen Lösegeldzahlungen, ob ich mich dafür nicht vielleicht sogar strafbar mache, wenn ich eine kriminelle Vereinigung unterstütze. Aber ja, also grundsätzlich schwierige Situation, das muss man auch anerkennen, aber wenn man Backups führt vorher, du merkst schon, das ist mein Lieblingsthema, Backups, dann kommt man weniger in die Versuchung, auf diese Lösegeldforderung zu reagieren, sofern die Backups nicht auch betroffen sind.
Ja, sagen wir mal so, beim Autofahren sind wir ja auch überwiegend angeschnallt, haben Airbags, haben Knautschzonen, haben alle möglichen Dinge, immer in der Hoffnung, dass nichts passiert, aber eigentlich sind wir ja 3- bis 5-fach gesichert für den Fall und auch nur für den Notfall, das richtig krächt, brauchen wir die ja.
Ja.
Und deswegen ist es natürlich, auch wenn wir jetzt hier ein bisschen Horrorszenarien aufbauen, aber eigentlich geht es ja mehr um die Prävention. Und deswegen, wenn die Frage auch zum Beispiel, Chef ist ja immer eine Ebene, was mache ich denn mit meinen Mitarbeitenden, damit ich jetzt auch in der Vermeidungsstrategie, also wir haben jetzt mit den Backups, das haben wir jetzt geregelt, das ist alles cool, wir machen das, aber trotzdem gibt es ja, wenn ich 10 Leute habe, auch wahrscheinlich gefühlt 1000 Mails am Tag, die da reinkommen und Anhänge beinhalten und Anfragen und Anrufe und oder die CNC-Maschine, wir sind ja fast 24/7 irgendwo im Netz verfügbar oder damit auch angreifbar. Was wäre denn das, was sich als Schulung, Hinweis, vielleicht auch per Anordnung, per Sensibilisierung, was muss ich denn bei Mitarbeitern tun, um da einen möglichst hohen Stand zu erreichen der Sensibilisierung?
Und wie geht das im Tagesalltag?
Das zahlt schon so ein bisschen darauf ein, was ich eben gesagt habe. Also zum einen natürlich der Notfallplan, den sollte ich natürlich haben, aber jetzt nicht nur bei mir im Aktenschrank im Ordner, sondern da muss ich mich fragen, ja, kennen meine Mitarbeiter den Notfallplan? Wissen die, was man dann zu tun hat? Verstehen die das alles? Muss ich die mal vielleicht dran erinnern, sich das anzugucken, wenn ich sowas habe? Ansonsten, was man auch machen kann, ist, man kann in Mitarbeiterschulung investieren. Da gibt es zahllose Anbieter am Markt, die Schulungen mit den Mitarbeitern durchführen oder einem selbst helfen, sowas aufzubauen. Da muss ich natürlich immer sagen, wenn wir es eben schon vom Business hatten, das ist natürlich auch ein großes Business mittlerweile geworden. Das ist ein Fass ohne Boden, also ein finanzielles Fass ohne Boden. Man kann da unendlich investieren. Es muss einem in der Erwartungshaltung nur klar sein, du wirst nie dafür sorgen, dass die Fehlerquote null ist bei deinen Mitarbeitern. Das geht gar nicht. Dafür sind wir halt Menschen.
Schafft man nicht.
Also von daher muss man bei diesen Mitarbeiterschulungen auch ein gewisses Maß kennen und die sollen jetzt nicht pro Tag dann 4 Stunden Schulung machen müssen von ihrem Arbeitstag. Es hilft ab einem gewissen Punkt nichts mehr. Aber ich kann natürlich eine gewisse Sicherheitskultur als Chef, so nach dem Motto Tone from the Top, natürlich auch vorleben und etablieren in meinem Unternehmen. Das hilft schon.
Gibt es neben Mitarbeiterschulung und Backups noch weitere Vermeidungsstrategien, die wir in die Ohren unserer Zuhörer streuen sollten?
Also was man natürlich grundsätzlich auch immer machen kann, ist, man hat jetzt beispielsweise eine Backup-Strategie, man hat jetzt irgendwie ein Sicherheits-Patch-Management aktiviert, dass man sagt, okay, also ich nutze die und die Software, ich bin mir im Klaren darüber, was ich nutze. Und ich spiele, wenn da Updates kommen, die regelmäßig drauf. Nicht immer bekomme ich da ja auch einen Hinweis von. Also manchmal gibt es da gewisse manuelle Aufwände, dass man sagt, okay, die Software oder diese Operational Technology hat ein Update, da muss ich dann selbst tätig werden. Da hilft auch manchmal jede Minute und jede Stunde, die ich das eben früher drauf spiele. Bestenfalls sofort. Also das Patch-Management ist auch ein total wichtiger Faktor. Und wenn ich natürlich viele Maßnahmen zur Sicherheit getätigt habe, dann kann man natürlich sagen, okay, ich habe immer ein Restrisiko. Ja, dann kommen wir natürlich ins Spiel, dann kann man natürlich auch sagen, okay, also das Restrisiko möchte ich absichern. Dafür gibt es Versicherungslösungen im Rahmen der Cyber-Risk.
Das wäre dann quasi das Worst-Case-Szenario. Also wenn alles das nicht genützt hat, dann wäre es relativ gut, wenn dann zumindest mal der finanzielle Schaden und der Wiederherstellungsaufwand, wenn der begrenzt würde.
Genau, und natürlich auch die ganze Thematik der Betriebsunterbrechung. Wenn ich wirklich 3-4 Wochen stillstehe, das kann jeder Unternehmer sich ausrechnen, was einen das kostet. Das ist ein wesentlicher Bestandteil einer Cyberversicherung und da würde ich bei der Suche nach dem Produkt auch immer darauf achten, dass dieser Punkt nicht so stark sublimitiert ist. Also, dass es da keine Entschädigungsgrenze gibt. Da müsste ich immer gucken.
Supplementiert.
Supplementiert ist das auf Versicherungschinesisch.
Man lernt ja immer die wildesten Begriffe. Also auf Deutsch, dass es nicht limitiert ist.
Das
also
ist
nicht immer
limitiert
ein guter genau. Punkt. Also wenn jetzt hier unsere unternehmerischen Hörer auf die Idee kommen zu sagen, ja okay, so eine Police wäre ganz gut, wo auch immer ich die abschließe, ist möglicherweise auch, also meine Empfehlung ist ja immer, da gibt es auch einen passenden Podcast zu, den haben wir auch hier in der Serie, warum du unbedingt dort versichern musst, wo du finanziert hast, weil ich das aus unternehmerischer Sicht für einen extrem strategischen Fehler halte, das nicht zu tun, weil wenn die Bank da einen 6- oder 7- oder 8-stelligen Betrag im Unternehmen hat, dann haben die ein höheres Interesse, mit dem eigenen Versicherer den Schaden zu klären, als wenn das ein Fremdversicherer ist, wo es um deutlich kleinere Summen geht. Deswegen nur so strategischer Tipp.
Ja.
Aber wenn wir jetzt auf der Suche sind, also ein Punkt wäre, achte drauf, dass es keine Schadensbegrenzung in den Summen bei der Betriebsunterbrechung gibt, weil das kann länger dauern.
Oder generell in den Leistungen, im Leistungsspektrum, was einem halt wichtig ist, dass man genau sich anguckt, wo sind Entschädigungsgrenzen drin, wo steht mir die volle Versicherungssumme zur Verfügung, das würde ich immer gucken. Ich würde auch gucken, je nachdem, wie viel Cloud ich nutze in meinem Unternehmen, also wie viele Systeme oder Software ich ausgelagert habe auf eine Cloud, ist das gedeckt von der Cyberversicherung? Aber was bringt es mir, wenn dann irgendwie die Cloud kaputt ist und das ist dann irgendwie ein Ausschluss oder nicht versichert? Sollte man auch immer darauf achten. Viele Sachen laufen nämlich mittlerweile über die Cloud. Das kennt man ja auch so aus dem privaten Bereich auch schon, dass es da immer mehr diese Cloud-Lösungen gibt für alle möglichen Familienfotos oder Urlaube. Und das ist im Unternehmensbereich genauso. Das laufen ganze Softwareanwendungen in der Cloud.
Du hattest eben auch den Hinweis auf DSGVO-Verstöße. Wie ist denn das? Ist das in der Cyber Risk mit drin? Weil die Schadensforderung und Schadenshöhe sind ja exorbitant.
Also man muss ein bisschen unterscheiden. Eine Cyberversicherung kann einen nicht die Sanktionen, die man quasi strafrechtlich oder DSGVO-mäßig
bekommt. Man hätte die klären müssen vorher, das kann die natürlich nicht.
Genau, also Sanktionen kann man nicht versichern, wenn man wirklich eine Strafe zugesprochen bekommt, da muss man die zahlen, da gibt es keine Versicherung, da gibt es ein Verbot. Aber was einem die Cyberversicherung, wo sie einem helfen kann, ist bei der Benachrichtigung der Betroffenen zum Beispiel. Also die DSGVO erlegt den Unternehmern ja die Pflicht auf, wenn die personenbezogenen Daten beispielsweise von Kunden abhanden gekommen sind, dann muss er die informieren. Und das kann natürlich bei, du hast es gerade gesagt, mehreren tausend Kunden, die so ein Unternehmen hat, auch gerne mal wirklich ein finanzieller Aufwand sein. Und da springt eine Cyberversicherung also dann ein.
Auf die Schnittstelle zumindest achten, genau. Gibt's noch
auf einen die Punkt, Schnittstelle achten, ja.
Der da unbedingt, also 24/7 Hotline hattest du eben auch schon erwähnt. Die haben aber alle, sagtest du, oder die meisten?
Alle.
Alle?
Das ist ein wesentlicher Bestandteil von Cyberversicherung. Was ich auch immer gucken würde, ist, ich würde mir vom Versicherungsberater genau erklären lassen, welcher Trigger die Versicherung auslöst.
Okay.
Das nennen wir Versicherungsfalldefinition. Mhm. Man sollte gucken, dass eine Versicherungsfalldefinition recht offen formuliert ist und nicht auf vier Seiten tausende Technikbegriffe definiert werden, die erst eintreten müssen, bis ich Versicherungsschutz habe.
Also so wenn dann Klauseln, die sind dann doof, genau.
Wenn dann Klauseln sind doof, genauso kann man es im Prinzip zusammengefasst sagen. Also möglichst offene Versicherungsfalldefinition sollte man wählen, wenn man sich für so ein Produkt interessiert.
Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Einblick darüber, dass das Thema mega komplex ist, ganz zur Not brutal teuer wird und unternehmerische Existenzen völlig ins Wanken bringen kann und dass es einiges gibt, was man dafür tun kann. Magst du unseren Hörern noch abschließend zur Folge noch drei Tipps mit auf den Weg geben, zu sagen, also wenn ihr euch jetzt mit dem Thema beschäftigt, dann denkt mal in erstens, zweitens, drittens.
360 Grad. Drei Tipps für dich.
Ja, also das kann ich gerne machen. Also ganz ehrlich, Leute, guckt euch die Backups an. Ich habe es jetzt schon 17 Mal gesagt, ich sage es gerne ein 18. Mal.
Alles gut, Wiederholung.
Das ist wirklich total wichtig, dass man eine vernünftige Backup-Strategie hat. Schaut euch eure IT-Dienstleister an. Können die Forensik? Fragt die, schaut in den Vertrag ein, den ihr mit denen habt, den Wartungsvertrag. Können die auch forensische Dienstleistungen euch anbieten? Und am besten spielt ihr die Patches alle immer sofort ein, sobald sie da sind.
Also Patches wären die Updates.
Die Updates, genau, für Software und IT und OT.
Genau, das eine englische Wort erklären wir mit dem anderen.
Ja, genau. So läuft das hier, ja.
Ja, also Daniel, ganz herzlichen Dank für die Insights. Und ich glaube, wir haben euch jetzt mal hoffentlich nicht zu strubbelig gemacht. Und die Hoffnung stirbt ja immer zum Schluss. Aber an der Stelle stimmt es nicht. Also wir sind auch als kleine Unternehmen nicht auf dem Schirm von so von Kriminellen, die einfach Einfallstore suchen. Ja. Wo kriege ich 3 Euro? Und wenn es 500 Euro sind oder 5.000 oder 500.000, wir sind nie klein genug, damit wir nicht auf der Angriffsliste stehen. Also von daher nochmal herzlichen Dank und dir wieder vielen Dank fürs Dabeisein, für deine Lebenszeit ein Stück weit in 360 Grad Rundumblick zu stopfen.
Sehr gerne, hat mich gefreut. Hat Spaß gemacht.
Und bis zur nächsten Folge. Macht's mal gut und bis bald. Ciao.
Tschüss.
Was brauchst du, um deine Zukunft mit uns gemeinsam zu gestalten? Abonniere uns, um keine Folge zu verpassen.
Und leite den Podcast gerne an andere Unternehmer weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Die Links und Ansprechpartner mit Mailadresse findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf deinen Kommentar und deine Likes. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache.
Neben unserem Unternehmer-Podcast bieten wir im Rahmen unseres Expertennetzwerkes VR 360 Grad eine Vielzahl an Coachings, Seminaren und Services rund um deinen unternehmerischen Erfolg.
Den Link dazu findest du in den Shownotes.